Seit November 1942 tobt die Winterschlacht um Stalingrad. Mit lässigem Zynismus verkündete der unfehlbare Stratege Adolf Hitler:
Das, was heuer wieder zurückgelegt wurde, ist gewaltig und geschichtlich einmalig. Ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Sie könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab, darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Und wenn nun der Gegner seinerseits Anstalten macht, anzugreifen, glauben Sie nur nicht, dass ich ihm dann zuvorkommen will, sondern im selben Augenblick lassen wir ihn auch angreifen. Denn die Verteidigung ist dann immer noch billiger. Er soll ruhig dann angreifen, er wird sich dabei schwer ausbluten und wir haben bisher das doch noch immer korrigiert. Denn entscheidend ist, dass man die Positionen allmählich bezieht, die den Gegner vernichten müssen. Und dass man sie dann auch hält, dass man sie so befestigt, dass sie nicht mehr genommen werden können. Und da kann man schon mir glauben, was wir einmal besitzen, das halten wir dann schon auch tatsächlich so fest, dass in diesem Krieg jedenfalls ein anderer dort, wo wir stehen, nicht mehr hinkommt. Da kann man sich drauf verlassen.
Und Hermann Göring erklärt vor jungen Offizieren:
Kämpfen, brav nun, gleich einem gewaltigen, monumentalen Bau Stalingrad, der Kampf um Stalingrad heraus. Es wird dies einmal der größte Heroenkampf gewesen sein, der sich jemals in unserer Geschichte abgespielt hat. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Es hieß der Kampf der Nibelungen. Auch die standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum Letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort. Und jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Denn ein Volk, das so kämpfen kann, muss siegen.
Die vernichtende Niederlage von Stalingrad, Januar 1943, wird zur Wende des Krieges. Das deutsche Kampfpotenzial, seine wirtschaftlichen wie moralischen Reserven, beginnen sich zu erschöpfen. In der Münchner Universität verteilen die Geschwister Scholl Flugblätter gegen den Wahnsinn des Hitlerkrieges. In einer spektakulären Massenveranstaltung im Berliner Sportpalast verkündete Josef Goebbels am 18. Februar 1943 den totalen Krieg.
Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Wollt ihr ihm, wenn nötig, totale Unrecht? radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren.
Britisch-amerikanische Truppen landen auf Sizilien. Die englische Luftwaffe fliegt pausenlose Einsätze gegen deutsche Städte.
Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Herbst 1943. Rückschläge und Rückzüge an allen Fronten. Italien kapituliert. Das Attentat auf Hitler im Führerhauptquartier, 20. Juli 1944, Ausdruck verspäteten Widerstands, vor allem aus Kreisen der militärischen Führung, schlägt fehl. Am 15. August landen alliierte Truppen in Südfrankreich. Am 25. September 1944 ordnet Hitler die Aufstellung des Volkssturms an.
Mit dem bolschewistischen Massenansturm aus dem Osten ist für den Volkssturmsoldaten die Stunde der Bewährung da. Bekleidungskammern und Waffenarsenale werden geöffnet. Die Bataillone des Volkssturms sind zum Einsatz bereit. Was Sie über das Handwerk des Kriegers wissen müssen, bringen die meisten aus dem Ersten Weltkrieg mit. Was die moderne Kriegführung dazu erfordert, lernten Sie in den letzten Wochen. Die Handhabung der Panzerfaust, die Unschädlichmachung von gepanzerten Fahrzeugen und den Nahkampf gegen den Panzer.
Im Januar 1945 erreichen russische Truppen die Oder. Am 18. April kapituliert das Ruhrgebiet. Die Amerikaner ziehen in Leipzig ein. Am 19. April 1945 erklärt Joseph Goebbels in seiner letzten Rundfunkansprache über den Sender Flensburg:
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, in einem Augenblick des Kriegsgeschehens, in dem, so möchte man glauben, noch einmal, vielleicht zum letzten Mal, alle Mächte des Hasses und der Zerstörung von Westen, Osten, Südosten und Süden gegen unsere Fronten anrennen, um sie zu durchbrechen und dem Reich den Todesstoß zu versetzen, trete ich, wie immer noch seit 1933, am Vorabend des 20. April vor das deutsche Volk hin, um zu ihm vom Führer zu sprechen. Es gab in der Vergangenheit glückliche und unglückliche Stunden, in denen das geschah. Aber noch niemals standen die Dinge so wie heute auf des Messers Schneide. Musste das deutsche Volk unter so enormen Gefahren sein nacktes Leben verteidigen und das Reich in einer letzten Gewaltanstrengung den Schutz seines bedrohten Gefüges sicherstellen. Eine britische Zeitschrift schrieb vor einigen Tagen, dass aus der Wahnsinnspolitik der Feindmächte mit Sicherheit resultierende Ergebnis wäre eine Revolution der Völker Europas gegen die angloamerikanische Plutokratie sein. Und Hitler sei der Mann, der, als er daran ging, Europa politisch und wirtschaftlich glücklich zu machen, von eben derselben Plutokratie in unheilvollem Bündnis mit dem asiatischen Bolschewismus daran gehindert wurde. Würde unser Volk sich diesen Auftrag nicht zu eigen machen und für ihn nicht eintreten wie für einen Spruch Gottes, es verdiente kein weiteres Dasein mehr und es würde mit dem Anrecht darauf auch jede Möglichkeit dazu verlieren. Was wir heute erleben, das ist der letzte Akt eines gewaltigen, tragischen Dramas, das mit dem 1. August 1914 begann. Man spricht in der Welt von der Treue als einer deutschen Tugend. Wie hätte unser Volk die Prüfungen dieses Krieges bestehen können ohne sie? Und wie sollte es ohne sie seine kommenden letzten bestehen können? Denn es werden seine letzten sein. Der Krieg neigt sich seinem Ende zu. Der Wahnsinn, den die Feindmächte über die Menschheit gebracht haben, hat seinen Höhepunkt bereits überschritten. Er hinterlässt in der ganzen Welt nur noch ein Gefühl der Scham und des Ekels. Die perverse Koalition zwischen Plutokratie und Bolschewismus ist im Zerbrechen. Die deutsche Geschichte ist nicht reich an großen Staatsmännern. Wo sie aber in ihr auftraten, da hatten sie meistens nicht nur ihrem Volke, sondern auch der Welt etwas zu sagen und zu geben. Was würde an Europa noch europäisch sein, hätten sich nicht deutsche Kaiser und Könige, Fürsten und Feldherren mit ihren Heeren den immer wiederholten Anstürmen aus dem Osten auch immer wieder entgegengeworfen. Meistens stand in ihrem Rücken ein uneiniger Kontinent, der sie entweder nicht verstand oder gar noch ihnen in ihrem Rettungswerk an Europa in den Arm fiel. Sollte es heute anders sein? Es ist im gegenwärtigen Stadium der Dinge, da der Krieg kurz vor oder vielleicht schon mitten in seiner Peripetie steht, schwer, dieses gewaltige Völkerringen endgültig zu deuten. Lenin hat einmal gesagt, der Weg zur roten Weltrevolution führe über Polen und das Reich. Polen ist im Besitz des Kreml, trotz aller angloamerikanischen Beschönigungsversuche. Wäre Deutschland ihm gefolgt oder würde es ihm jemals folgen? Was würde aus den Restteilen unseres Kontinents werden? Die Frage stellen heißt sie beantworten. Die Sowjets würden wahrscheinlich schon an der Atlantikküste stehen. England würde über kurz oder lang seine verdiente Strafe für seinen Verrat an Europa, der in seinem Konkubinat mit dem Bolschewismus seinen trostlosesten Ausdruck findet, erhalten. Und auch in den Vereinigten Staaten würde man dann bald vermutlich anders über ein schauriges Weltphänomen denken, das heute der USA-Öffentlichkeit aus zweckbestimmten Gründen völlig verzerrt und entstellt dargestellt wird.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Am 9. Mai 1945 meldet der letzte deutsche Wehrmachtsbericht: Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Der Zweite Weltkrieg, von Hitler-Deutschland entfesselt, der Tod, Not und Verhängnis über Millionen Menschen gebracht, war militärisch zu Ende. Auf dem Nürnberger Tribunal steht die verbliebene Führungsspitze des Dritten Reichs. Goebbels beging wie Hitler Selbstmord, Göring wird es tun, unter der Anklage gemeinschaftlich begangenen Kriegsverbrechens.
Hermann Wilhelm Göring, bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte,
ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne.
I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty.
Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Rudolf Hess.
Nein.
That will be entered as a plea of not guilty. If there is any disturbance in court, those who make it will have to leave the court. Joachim von Ribbentrop.
Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Wilhelm Keitel.
Ich bekenne mich nicht schuldig.
Alfred Rosenberg.
Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig.
Wilhelm Frick.
Nicht schuldig.
Julius Streicher.
Nicht schuldig.
Baldur von Schirra.
Ich bekenne mich im Sinne der Anklage als nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Nicht schuldig. Nicht schuldig.
Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, mit Wogenprall und Sturmgebraus, dann wäre Deutschland nicht zu retten und gliche einem Irrenhaus. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wären wir ein stolzer Staat und pressten noch in unseren Betten die Hände an die Hosennaht. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wäre der Himmel national. Die Pfarrer trügen Epauletten und Gott wäre deutscher General. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wäre jedermann Soldat. Ein Volk der Laffen und Lafetten und ringsherum wäre Stacheldraht. Dann würde auf Befehl geboren, weil Menschen ziemlich billig sind und weil man mit Kanonenrohren allein die Kriege nicht gewinnt. Dann läge die Vernunft in Ketten und stünde stündlich vor Gericht und Kriege gäb's wie Operetten, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Zum Glück gewannen wir ihn nicht. Erich Kästner nach dem Ersten Weltkrieg.